Der Rasenfunk. Kurzpass. Meine Güte, was war das für ein EM-Tag? Vielleicht der spektakulärste Fußballturniertag in der bisherigen Geschichte. Spanien weiter, Frankreich raus. Darüber spreche ich jetzt mit zwei Gästen. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo an meine Gäste. Zum einen Nies Kern vom Tiki-Taka Fußball-Podcast. Er ist dementsprechend Spanien-Experte. Hallo Nies, wie geht es dir?
Hallo, Football statt Football, mir geht's ausgezeichnet. 14 Tore an einem Tag, da war einiges los. Ich glaube, das wird heute der Rasenpunk-Podcast.
Ja, schauen wir mal, ob wir da die Erwartungen halten können. Und ebenfalls hallo, unser Frankreich-Experte David Frogier de Pont-le-Voix von 93, kennt ihr ihn natürlich. Hallo David, wie geht's dir?
Ja, ich habe dann mehr so den Blues, ne?
Ja, ich bin ja nur froh, David, das ist jetzt ein kleiner Insider zwischen uns beiden, dass wir es dann doch noch geschafft haben, dass du im Rasenfunk mit dabei bist, obwohl du dich schon so viel tief reingefuchst hast.
Ja, ich bin froh, dass ich nicht vorgeschlagen habe, zum Viertelfinale zu erscheinen.
Ich bin auch froh, dass ich das so durchgezogen habe. Es lag ein bisschen was in der Luft. Und was war das für ein EM-Spieltag? Wir wollen mit dem Kroatien-Spanien-Spiel beginnen und wir hangen uns ein bisschen durch das, was da auf dem Feld passiert ist, einfach weil es so viel davon war. Nils, es ging los, also Spanien spielt in der bekannten 4-3-3-Formation, Azpilicueta auf rechts, Gaya auf links, ich denke darüber können wir gleich noch sprechen, und vorne drin die Dreierreihe ist Torres, Morata, Sarabia. Auf der Gegenseite bei Kroatien haben wir Rebic neben Petkovic im Sturm für den Covid-Corona-erkrankten Perisic und Kaleta Saar in der Innenverteidigung für den gesperrten Lovren. Und dann läuft das Spiel so los. Spanien hat wenig überraschend viel den Ball, eine tiefe Ballzirkulation bis zu einem ganz, ganz kuriosen Eigentor. Ein Rückpass von Pedri, den Unai Simon ins Tor abprallen lässt. Wie hat dir denn Spanien bis zu diesem Eigentor gefallen und findest du, es hat eine Auswirkung gehabt auf die Art und Weise, wie Spanien dann weitergespielt hat?
Erstmal, das Spiel bis dahin war schon auch ziemlich unterhaltsam. Es gab Ballwechsel, Ballverluste auf beiden Seiten. Also da haben beide Teams schon ordentlich Druck gemacht. Man hat immer wieder gesehen, dass auch Modric Streikgegenspieler sich gegenüber gesehen hat. Auch Spanier wurden da gerne mal gedoppelt von den Kroaten. Also das war schon intensiv, ging hin und her. Laporta hatte da mal früh versucht, so mit so einem Außenriss-Steckpass versucht, auf Sarabia zu spielen. Das hat nicht ganz geklappt. Es gab dann auch mal viele Fouls. Natürlich, Rebic hat ein bisschen ausgeteilt. Morata hat versucht, im Strafraum irgendwie auf Sarabia zu legen. Oder Sarabia hat dann das Außennetz getroffen. Also es gab schon einige Chancen. Es ging hin und her. Spanien hatte nicht ganz so viel Ballbesitz wie noch so in den ersten Partien. Das war ja 90% gegen Schweden, 89% gegen die Slowakei. Jetzt da waren es jetzt am Spielende nur 67% gegen Kroatien. Aber dann irgendwie aus dem berühmten Nichts, Kroatien noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Ja, hat der 18-jährige Pedri etwas Neues gelernt, dass man eben, wenn man schon nach hinten spielt und vor allem hoch und stramm nach hinten spielt, bei Telekom hieß es 73 km/h, hätte der Pass gehabt zwischendurch, dass man dann doch eher neben das Tor zielt. Kann passieren natürlich, dass man doch mal zentraler zielt, kann auch passieren, dass dann Unai Simon irgendwie schon weiterdenkt den Pass, aber natürlich super, maximal unglücklich, das 9. Eigentor bei der EM.
Ja, Wahnsinn. Der All-Time beste Torschütze jetzt bei EM-Turnier, wobei ich glaube noch zusammen mit Michel Platini, ich glaube, der hatte auch 9 Treffer. Das muss ich nochmal nachgucken, aber es gab so viel nachzugucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Was ich interessant fand an dieser Anfangsphase war, wenn man jetzt auch mal den Blick auf Kroatien richtet. Die wussten, was sie erwartet. Das ist das Angenehme, wenn du gegen Spanien spielst. Du weißt, was du bekommst. Das Unangenehme ist, du weißt, was du bekommst. Du wirst den Ball hinterherlaufen müssen. Du wirst den Ball nicht häufig sehen. Und ich fand es interessant, was Kroatien gemacht hat gegen Spanien. Also man stand relativ tief. Das war noch nicht die Phase, in der man hoch angelaufen ist. Und dann war das irre variabel. Also mal war das eine Viererkette gegen den Ball, dann war es eine Fünferkette gegen den Ball. Es war zeitweise eine Sechserkette gegen den Ball. Mal war es ein 4-5-1, mal war es ein 5-4-1, mal war es ein 4-2-2-2 flach gegen den Ball. Das allerdings nur sehr, sehr selten. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch mal ein klares, ganz normales 4-3-3, sowie auch die Feldpositionen drauf, also quasi vor Anpfiff aufgezeichnet waren. Das war dann in der Phase, wo man höher rausgerückt ist. Und dieses viele Wechseln der Formationen hatte meiner Meinung nach damit zu tun, dass es eine Mannorientierung gab, die dazu geführt hat, dass sich häufig Spieler wurden rausgezogen aus der Kette von Spanien. Ein Spieler hat sich fallen lassen, der spanische Spieler ist wieder zurück in die Kette gegangen, der Kroate ist mitgegangen. Also das waren so quasi Wechselbewegungen und letztlich war es dann eine klare Mannorientierung und auch ein gemeinschaftliches darauf einlassen, okay, wir müssen jetzt einfach, also unsere letzte Kette ist wichtig, da hilft jetzt einfach jeder mal mit. Und dann hast du mal Brozovic zwischen den Innenverteidigern gesehen, du hast mal Kovacic als Linksverteidiger gesehen und so weiter und so fort. Wie hat dir denn dieses Mittel der Kroaten gefallen?
Naja, Morata in so eine kleine Manndeckung zu nehmen, das kann schon klappen, aber wenn er dann eben wirklich, wenn der Gegenspieler dann eben mit rausgeht, dann entsteht eben ein Raum dahinter, wo dann Koke vorstoßen kann. Also das haben die Spanier hier und da schon ausnutzen können. An sich hat das erstmal lange funktioniert, aber es gab dann eben doch auch mal diese Hebelpässe von dem Petri, der da Koke eingesetzt hat. Ja, ich glaube, 16. Minute war das top schon. Ja, da eben, wenn da ist eben Kroatien ein bisschen mal aufgerückt gewesen. Ich glaube, das waren so 20 Meter vor dem eigenen Tor. Da eben so einen Pass hebelt, kannst du dann doch irgendwie so eine vielleicht teilweise mal ungeordnete Viererkette aushebeln. Aber an sich hat das erstmal funktioniert, weil eben Spanien doch auch diese Fluktuation hat mit dem Pass schnell hin und her spielen, ohne irgendwie groß die Kontakte im Strafraum zu bekommen. Also hat das bis dahin funktioniert, aber ja, durch das 0-1 war dann doch irgendwie der Plan ein bisschen über den Haufen geworfen. Kroatien konnte danach sich es noch ein bisschen defensiver versuchen. Und ja, Spanien dann noch mehr anrennen.
Ja, das fand ich wirklich interessant. Also diese Pässe, also Pedri hat da zweimal wunderbar Chancen kreiert. Einmal in der 13. Minute legt er auf Morata, der dann auf Sarabia absetzt. Der trifft das Außennetz, hast du vorhin angesprochen. Und eben genau diese Koke-Chance, wo er alleine vor Livakovic steht, aber nicht ins Tor trifft. Und da schien ja vor allem so wieder so ein Narrativ zu greifen. Und ich glaube, so ganz konnten sich die Spieler auf dem Feld auch nicht davon lösen. Nämlich das Narrativ, oh Gott, wir vergeben schon wieder unsere Chancen. Ja. Dann kassieren die Spanier dieses Eigentor und dann stimmt es zwar, dass Kroatien sich auch zurückgezogen hat, aber im direkten Nachgang nach dem Eigentor war auf einmal Kroatien im Spiel. Vlasic hatte da gute Chancen, setzt sich erst gegen Garcia durch, schießt ans Außennetz, dann macht er einen langen Ball fest und verteilt ihn so gut, dass Kovacic noch zu einem Schuss aus 20 Metern kommt, der knapp über das Tor rauscht und eigentlich erst dann so nach einer Spielunterbrechung war es so, dass Spanien so langsam wieder zurückfand in sein Spiel.
Ja, ich glaube, das war dann genauso nach dieser Trinkpause, wo dann auch Sarabia und Ferran Torres die Seiten getauscht haben. Also Sarabia hat ja eher links angefangen, Ferran eher rechts. Und als die dann getauscht hatten, war dann auch Sarabia natürlich goldrichtig gestanden beim Ausgleichstreffer. Auch da durcheinander im Strafraum kann man kaum logisch erklären, dieses Tor, weil es einfach hin und her ging. Ein Kroate schmeißt sich rein, Schuss wird geblockt und dann kommt es doch nochmal zum Nachschuss von Gaia und dann irgendwie landet er eben bei Sarabia. Da stand er eben goldrichtig, aber das war vielleicht so ein bisschen auch die Wendung, dass es vielleicht in der Trinkpause geschehen ist, da dieser Positionswechsel von den Spielern. Ansonsten einfach weiter wildes Spiel. Wenn Spanien mal Kontakte im Strafraum hatte, das war so 32. Minute, Morata kam da mal an den Ball, auch Sarabia nochmal in der 35. Minute, war Kroatien doch irgendwie noch dran, auch teilweise den Gegenspieler gedoppelt und irgendwie das den Schuss blocken, abwehren können. Aber ja, ansonsten hat einfach Spanien weiter versucht, das Mittel zu finden, die eine Lücke in der Kette und so war es dann einfach so ein reingeschweißt Ding einfach zum 1-1.
Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Ferran Torres und Sarabia da die entscheidenden Spieler waren, denn das sollte dann auch in der zweiten Halbzeit so sein. Also noch vor dem 2-1 durch Azpilicueta, was ja auch aus einer Flanke von Ferran Torres heraus entstanden ist, wo Kroatien klare Probleme am zweiten Pfosten hatten. Da gab es ein 3-2, was dann ein 2-2 wurde, aber nur weil der Spanier sich in den Rückraum hat fallen lassen für den Abpraller. Also es war immer noch eine klare Überzahl am langen Pfosten. Ganz schlechtes Abwehrverhalten der Kroaten an der Stelle, haben sich zu sehr auf den anderen Flügel ziehen lassen. Aber zum Beispiel kurz vorher gab es schon eine Flanke von Ferran Torres auf Sarabia am langen Pfosten, die der einfach, also es war kein Schuss, es war keine Hereingabe. Irgendwie dachte man, okay, entweder flext er jetzt voll aufs Tor oder er legt den schlau noch in. Er hat keins von beiden gemacht, weil er den Ball nicht richtig erwischt hat. Aber das war im Grunde ganz, ganz ähnlich zu der Szene, aus der dann auch das Tor entstanden ist. Waren das deiner Meinung nach auch so die entscheidenden Spieler in dieser Phase zusammen mit Petri und auch mit kleineren Abstrichen, weil ich fand, er hat eher defensiv den Ball verteilt, Busquets in der spanischen Mannschaft?
Ja, also Ferran Torres und Petri muss man auf jeden Fall nennen. Ich glaube, Ferran Torres hatte 4 Chancen kreiert, Petri auch jede Menge Key-Pässe, Key-Assists, auch beim 2-1 war er beteiligt.
Petri hat 3 Through-Balls gespielt, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen gehe. Through-Ball bedeutet quasi, du spielst einen Pass, der dafür sorgt, dass dein Gegenspieler direkt einfach nur noch vom Torhüter steht. Also es gibt keinen anderen Feldspieler mehr. Du überspielst alle Feldspieler mit einem Pass. Davon 3 Dinger zu spielen, das ist sehr, sehr selten.
Ja, und trotzdem stand das dann doch lange noch irgendwie der Spielstand. Nee, die beiden waren auf jeden Fall herausragend an dem Tag. Busquets hat mir ja noch gegen die Slowakei sehr, sehr gut gefallen. Da hat man gesehen, wie er gefehlt hat in den ersten beiden Gruppenspielen. Da einfach, weil er einfach für die Balance gesorgt hat, auch Seitenverlagerung, alles hat gestimmt. Aber irgendwie gegen Kroatien hat es jetzt ein bisschen mehr Variabilität gebraucht. Mal hat es im Kurzpassspiel durchs Zentrum, ja, sah das ganz gut aus, wie gesagt, bei dieser Koke-Chance, aber eben auch dann Flanken wurden mehr und mehr ein bewährtes Mittel, was ja gegen große Kroaten auch nicht unbedingt die ideale Spielweise vielleicht war, aber wenn sich dann trotzdem ein Cesar Azpilicueta mit seiner Erfahrung da im Strafraum gegen Guardiol durchsetzt, dann ja, funktioniert das genauso und da waren die Flanken dann von Ferran Torres einfach auch richtig gut, dass sie da wirklich präzise kamen. Sarabia in der einen Szene Außennetz getroffen, ja, Pech gehabt oder ja, irgendwie sollte es halt einfach nicht sein, aber dann danach eben schickes Kopfballtor von Azpilicueta, ja auch noch selbst mit aufgebaut, den Spielzug, nachdem er den Pass bekommen hat von Unai Simon, irgendwie einfach mal die 40 Meter übers Spielfeld gegangen, rübergelegt und dann im Strafraum einfach da gewesen. Also da dann ein bisschen vielleicht auch die Erfahrung sich durchgesetzt, da wo ein Morata vorher noch gescheitert ist mit seiner Top-Kopfballchance, wo er ja eher den Gegenspieler wieder anköpfen will, als aufs Tor zu gehen, hat Azpilicueta da wesentlich besser gemacht.
Interessanterweise gab es auch in dieser Phase, obwohl Spanien da wieder im klaren Ballbesitz drin war, immer mal wieder Nadelstiche, nennt man es dann im Sportjournalisten-Jargon, also auch direkt nach dem 2-1 bekam zum Beispiel Rebic einen Ball zugesteckt, er schießt direkt, aber trifft den Ball nicht richtig, das hätte eigentlich eine sehr gute Chance werden können und auch kurz danach kommt Kroatien aus dem Einwurf heraus in den Strafraum, da bekommt dann Guardiol den Ball von Vlasic aufgelegt und zieht ab, da hat Simon stark pariert. Das war eine der Paraden, wo man dann erkennen konnte, okay, gut, also dieses Eigentor erscheint es verarbeitet zu haben. Ist ja dann auch egal, ob das Petri oder ihm zugeschrieben wird. Der Fehler kam natürlich auch von ihm. Aber ich erzähle das auch deshalb, weil das nämlich die Phase ist, in der dann eigentlich Spanien vermeintlich dieses Spiel zumacht. Erst trifft Morata nach einem Freistoß, aber aus klarer Abseitsposition. Und dann kommt ein Stilmittel, was wir dann, ich glaube, noch 2-mal in diesem Spiel gesehen haben, nämlich ein schnell ausgeführter Freistoß. Und in dem Fall ehrlicherweise ein großer Fehler von Guardiol, der vielleicht dachte, es ist eine Trinkpause oder es zumindest als Trinkpause genutzt hat und deswegen einfach nicht auf seiner Position war.
Ja, er war da so in den Minuten auf jeden Fall der Unglücksrabe, sag ich mal, gegen Azpilicueta das Kopfballduell verloren, dann eben die Chance vor Unai Simon vergeben, auch wenn der Schuss ganz okay war und dann eben ja, ein bisschen gepennt gegen Ferran Torres, der dann auch mit seiner Geschwindigkeit locker, in Anführungszeichen, vorbeikommen konnte im Strafraum. Da hat er sich dann auch nicht das Foul zugetraut, sondern schon gedacht, lieber durchgehen lassen, bevor wir hier zu 10 spielen. Ja, da war Guardiol ein bisschen im Fokus. Aber auch das, den Ball muss Ferran Torres erstmal so genau mitnehmen, im Tempo bleiben und dann auch noch cool abschließen. Das war ziemlich stark und dann ja auch noch, dann kam ja schon der Anschlusstreffer wieder.
Genau, man kommt leicht durcheinander. Ja, und das Interessante ist, und da würde ich nämlich gerne quasi unsere Nacherzählung dieses Spiels anfüttern mit Beobachtungen. Tobias Escher hat das auf Twitter herausgesucht und es war ja auch im Spiel deutlich zu sehen. Spanien ist sich, wenn man es einfach herunterbrechen will, nicht treu geblieben in allen Spielphasen. Zwischen dem 0-1 und dem 3-1, schreibt Tobi, hatte Spanien 67% Ballbesitz. Zwischen dem 3-1 und den beiden Treffern, die jetzt dann fallen werden, bis zum 3-3 35% Ballbesitz und dann in der Verlängerung wieder 71% Ballbesitz. Ballbesitz. Wie erklärst du dir das, dass Spanien, obwohl ja da scheinbar alles für sie zu laufen schien, so die eigene Spielweise aufgegeben hat?
Also Spanien nur irgendwas Ballbesitz um die 30%, das ist ja, habe ich ja noch nie gehört, aber ja, das war dann eine Phase, wo plötzlich Kroatien doch noch dran geglaubt hat, wo dann auch Modric sich mehr und mehr offensiv eingeschalten hat. Das hat auch Kroatien vielleicht so ein bisschen das Problem. Wenn Modric in der eigenen Hälfte ist, funktioniert vieles gut im Aufbau, aber dann fehlt er eben vorne und so war er dann später weiter vorne, hat dann vielleicht hinten gefehlt und die Bälle verteilt. Aber bei Spanien muss man dann vielleicht sagen, dass dann doch ein bisschen Jugend und Unerfahrenheit noch auf dem Platz ist, die dann vielleicht nervös wird, die dann denkt, man kann das so eine 3-1-Führung gegen Kroatien in Anführungszeichen locker halten. Petri ist da vielleicht auch physisch noch nicht so weit, lässt sich dann auch mal abkochen oder es gab ja dann auch teilweise leichte Fouls. Spanien hat ja, oder Luis Enrique Martinez hat auch ein bisschen die Viererkette wieder umgestellt, also auch da wieder so ein bisschen Unordnung. Eric Garcia mir gar nicht so gefallen, Laporte sonst ziemlich sicher gewesen bei diesem Turnier, auch eher ein bisschen wackelig. Gaia wurde jetzt einfach reinrotiert für Jordi Alba, ich glaube, der war auch gelb vorbelastet. Azpilicueta dann auch noch einen Fehler gemacht beim Gegentreffer, also hier und da gab es überall so diese kleinen Unsicherheiten und ja, wenn dann einfach Kroatien mit dem Glaube kommt, die hatten ja bei der WM 2018 schon alle drei K.O.-Spiele, lagen sie zurück und so haben sie sich ins Finale zurück aufgeholt. Ja, dann hältst du die eben auch schwer auf und natürlich dann war das auch das 2-3 ein bisschen viel Wille dabei im Strafraum. Modric erstmal cool gewesen, vorm Tor noch rübergelegt und dann einfach 2-3 Abschlüsse aufs Tor dreschen und dann ging er irgendwie doch noch knapp über die Linie um ein paar Zentimeter.
War im Grunde also wie das 1-1 der Spanier auch einfach. Jeder nimmt sich den Schuss und irgendeiner ist dann schon.
Ja, irgendwie geht's dann schon.
Vom Entstehen her. Ja, was ich interessant finde, dass in dieser Phase, also direkt in der Unterbrechung vor dem 3-1, kommt eben Jordi Alba für Gaia rein und direkt danach Fabian Ruiz, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Doppelwechsel. Ich glaube, das ist hier falsch notiert, zumindest habe ich es mir so gemerkt. Ruiz für Koke. Auf Seiten der Kroaten kamen Budimir und Pasalic in dem Moment, in dem es 1-3 stand. Ich denke, wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, weil du der Spanien-Experte bist, zu sehr uns nur auf Spanien zu fokussieren, denn an der Stelle muss man auch sagen, wie Kroatien dieses Spiel, ich finde, eigentlich die ganze zweite Halbzeit gestaltet hat. Also, dass du Chancen zulässt, ist okay. Ist ärgerlich, wenn das mit den schnell ausgeführten Freistößen so ein Dauerthema wird während des Spiels. Das haben wir dann später nochmal gesehen. Gut, das muss halt jetzt thematisiert werden, wird hoffentlich den beteiligten Spielern so nie wieder passieren. Aber die waren eben viel, viel mutiger, sind viel, viel höher angelaufen und haben ja Spanien auch wirklich in Probleme gebracht. Und daher kommt ja auch der geringe Ballbesitz Spaniens in dieser Phase nach dem 3-1, dass Kroatien da so hoch gepresst hat, dass es Spanien nicht mehr geschafft hat, sich zu befreien. Und Morata zum Beispiel hat es kaum geschafft, Bälle festzumachen, oft weil sie auch viel zu unpräzise gespielt waren. Also das war jetzt nicht als Vorwurf an ihn gemeint. Es gab eine Chance noch von Olmo, der vor Livakovic auftaucht, mit einem Lupfer aber nicht mehr über ihn hinwegkommt. Da war wieder ein schnell ausgeführter Freistoß vorher der Grund dafür. Aber eigentlich spielte da nur noch Kroatien und hat das auch sehr gut gemacht, oder?
Ja, offensichtlich, dass sie dann doch noch in der 92. Minute zum Ausgleich kamen. Das ist dann eben dieses bisschen Verwaltungsmodus, wo ja auch Spanien oft, ja, ich will nicht sagen minimalistisch spielt. Sie haben halt oft viele Chancen, aber kriegen dann doch irgendwie nur einen Treffer hin. Und so haben sie sich gesagt, nach einer lockeren 3-1-Führung, das bringen wir jetzt irgendwie über die Bühne. Aber mit dem Druck und dann eben auch, was war das? Azpilicueta ist nicht so auf den Flankengeber gegangen. Orsic war das und auch Pasalic dagegen. Pau Torres konnte freiköpfen. Das, ja, ist dann einfach irgendwie dieses berühmte Momentum.
Haben ja auch andere Mannschaften an dem Abend gedacht. 3-1 kriegen wir noch über die Bühne.
Ja, ehrlicherweise glaube ich, dass das beim zweiten Spiel tatsächlich ein Thema war, dass man genau das an diesem Tag schon mal gesehen hat, dass sie zumindest die Schweizer sich gedacht haben, ja komm.
Es geht.
Also so ein bisschen hatte man den Eindruck, ehrlicherweise. Und alle, weil man es ja auch an sich selber gespürt hat, man dachte sich so, naja, also beim 3-1 für Spanien gegen Kroatien, da habe ich die Füße hochgelegt, habe mich zurückgelegt, habe ganz entspannt meine Notizen gemacht. Fast forward, 10 Minuten später sitze ich völlig verkrampft vor meinem PC und hacke ganz wild in die Tasten, weil eben dieses 3-3 gefallen ist. Das war dann durch Mario Pasalic nach einer Flanke von links, ist er komplett frei und trifft dann wunderbar mit dem Kopf ins Eck. Vorher hat Kramaric toll mit ihm gekreuzt, also deswegen war die Zuordnung nicht ganz so einfach. Aber du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, Nils Garcia und Laporte, die Innenverteidigung, ich denke auch über Azpilicueta und Gaia muss man in manchen Szenen sprechen. Warum hat Spanien solche Defensivprobleme?
Das ist so ein bisschen das generelle Thema auch, wen Luis Enrique Martinez dabei und an Bord hat. Also Sergio Ramos ist da eben ein großer Verlust. Der ist jetzt nicht rechtzeitig fit geworden. In den letzten Jahren ging es bei Spanien immer darum, wer wird der Partner neben Ramos. Ja, und jetzt musste Luis Enrique Martinez da plötzlich zwei Innenverteidiger finden. Laporte, das war jetzt sein fünftes Länderspiel erst, nachdem er die spanische Staatsbürgerschaft hat. Ja, Pau Torres war in den ersten beiden Gruppenspielen gesetzt. Da hat man im Endeffekt nur ein Tor gegen Polen kassiert, das war so okay. Mit Eric Garcia sah das gegen die Slowakei ein bisschen besser aus, aber ja, Slowakei hat da ja beim 0:5 wenig investiert in die Offensive, also da ist immer noch so ein bisschen diese Findungsphase. Man hatte eine schwierige Vorbereitung auf die EM mit nur einem Testspiel, weil dann war ja Corona-Alarm und die U21 musste das zweite Spiel bestreiten, also da ist man vielleicht noch immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Jordi Alba war auch lange hat er nicht existiert für Luis Enrique, jetzt musste der dann wieder kurzer Zeit mal die Kapitänsbinde tragen. Also auch da noch viel Ungereimtheiten oder einfach viel noch nicht so einstudiert ist vielleicht, auch wenn das eigentlich Laporte bei diesem Turnier bisher sehr sicher gemacht hat, ist ja einer der passsichersten Spieler. Aber ja, da wurde dann doch mal Spanien geprüft von einer ordentlichen Mannschaft und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn jetzt ja, die Schweiz ähnlich drauf ist wie gegen Frankreich. Also dann kann die Viererkette genauso wackeln wie da jetzt gegen Kroatien.
Ja, ich würde sogar einen drauflegen. Also ich finde, in dieser Phase war Kroatien nicht nur eine ordentliche Mannschaft, sondern wirklich eine sehr gute Mannschaft und eine Mannschaft, die auch alles in die Waagschale geworfen hat. Ach, ich falle heute irgendwie ins Floskelhafte hinein. Wahrscheinlich je spektakulärer das Spiel, desto schwieriger für mich, mich davon festzuhalten. Aber was ich damit meine, ist ja klar. Also die Zweikampfführung war brutal gut in dieser Phase. Die Laufleistung war sehr gut und vor allem das Offensive nach vorne verteidigen. Und dann hattest du aber auch eben Spieler mit auf dem Spielfeld, die klar geholfen haben bei dieser Offensive. Also Orsic hat mir unglaublich gut gefallen nach seiner Einwechslung in der 67. Minute kam der, macht ja dann auch den Anschlusstreffer. Über Modric muss man eigentlich gar nicht mehr sprechen, aber trotzdem sollte man über ihn sprechen, weil es einfach unglaublich ist, was er generell bei dieser EM für Kroatien geleistet hat. Es gab dann so ein paar unglückliche Situationen von den Stürmern, aber eigentlich haben Rebic, Petkovic, auch Vlasic, den ich vorhin schon erwähnt habe, schon auch viele Dinge gut gemacht. Und in dieser Phase war es ja dann auch so, dann standen noch Budimir und Pasalic auf dem Feld. Ich fand, dass auch Budimir, nein, eigentlich beide haben auch deutlich ihren Eindruck hinterlassen bei diesem Spiel. Plus Josip Brekalo war auch noch gekommen. So erzwingt dann auch Kroatien dieses 3:3 in der ersten Minute der Nachspielzeit, steht dann aber vor dem Problem, vor dem ehrlicherweise Deutschland gegen Ungarn auch schon stand nach dem 2:2. Oh, jetzt müssen wir ja mit dieser Formation, die eigentlich gar keine ist, weil wir haben einfach eingewechselt, was noch so geht offensiv. Mit der müssen wir das ja jetzt nochmal 30 Minuten über die Verlängerung bringen. War das dann, wenn man es versucht runterzubrechen, auch der Grund, warum das dann doch nochmal dahin ging in der Verlängerung? Brekalo kann man da ja bei beiden Gegentreffern nicht so ganz aus der Rechnung nehmen.
Genau, also hast du schon gut gesagt, dass im Endeffekt, das war bei dem dann 4:3, war es im Endeffekt ein unterschätzter Kopfball, da ist es jetzt egal, ob Brekalo hinten steht oder vorne, sowas kann passieren, das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt eine Positionssache, aber ja, dann hast du trotzdem einen cleveren Morata, der sich schon diese 2-3 Meter von dir löst, ihn natürlich genial mit rechts annimmt und dann direkt mit links verwertet und einfach unter die Latte nagelt, also das war schon eher stark von Morata gemacht als zu schwach jetzt von Brekalo gewesen. Er ist ja der Unglücksrabe, steht dann blöd da auf ungewohnter Position und auch beim zweiten Tor waren ja Brekalo und wieder da ein bisschen zu weit weg oder haben einfach Oyarzabal gewähren lassen, ohne so den ganz großen Druck dann auf den Torschützen auszuüben. Da kann man dann vielleicht schon eher sagen, Brekalo defensiv verhalten war dann nicht unbedingt ideal, aber ja, so einen Kopfball kann man mal unterschätzen, aber wie Morata das dann eben macht, war dann auch sensationell.
Das war richtig, richtig stark. Was mir bei diesem 4:3 auch sehr gut gefallen hat, war wie Ruiz. Dadurch, dass er nochmal einen Lauf Richtung Strafraum macht, bindet er Pasalic und deswegen kann Olmo völlig frei flanken. Und ehrlicherweise war das so ein Lauf, ich will jetzt damit Koke nicht kritisieren, aber das ist eher der Spieler, der sich anbietet, finde ich, in solchen Situationen, weil er auch nochmal eine Idee hat. Und das war einfach sehr, sehr schlau. Es gehört aber zu diesem Spiel dazu, ich finde, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, das ging nämlich auch in manchen Zusammenfassungen dieser Partie unter, die ich gesehen habe, auch wenn ich zugebe, es ist schwierig, 8 Tore in dann 3 Minuten, was glaube ich, zu packen, unter anderem, was ich da gesehen habe. Mhm. Aber es gab ja Anfang der Verlängerung nochmal richtig gute Chancen für Kroatien. Also da kommt Orsic zu einem Schuss, der knapp drüber geht. Ich glaube, Kramaric schießt nochmal aus kurzer Distanz. Stimmt, genau, da hat Unai Simon im Grunde Spanien ein bisschen im Spiel gehalten. Mit dieser Parade wirklich aus kürzester Distanz. Also das darf, finde ich, sollte nicht untergehen, dass Kroatien im Grunde am Anfang der Verlängerung da weitergemacht hat, wo man aufgehört hat am Ende der regulären Spielzeit. Nur Simon und ein bisschen Glück haben verhindert, dass da ein weiteres Tor fällt.
Genau, da hat Unai Simon dann doch noch die Herzen der Nation zurückgewonnen. Ist ja auch eine der Personalien, die ziemlich im Fokus steht, kritisiert wird, weil viele sich dann doch eher einen David de Gea zwischen den Pfosten wünschen. Unai Simon hatte jetzt auch keine überragende Saison beim Club Athletic. Aber ja, da hat er dann Spanien nochmal gerettet mit Fußabwehr gegen Orsic und einfach da gewesen gegen Kramaric. Das war stark. Und dieses Glück brauchst du dann vielleicht auch wieder, sich da zurückzukämpfen. Ich glaube, Luis Enrique hatte auf der Pressekonferenz danach gesagt, von wegen Unai Simon ist da auch ein Beispiel, ein Vorbild für Jungs, die, wenn sie mal einen Fehler machen, einfach trotzdem weitermachen müssen. Und schlimmer ist es, aufzugeben und es nicht zu versuchen. Und Unai Simon hat sich da zurückgekämpft. So ein Fehler wie beim Eigentor kann passieren. Aber er war dann im Endeffekt noch mit Ferran Torres und Petri bestimmt der wichtigste Mann auf dem Platz.
Das Herz der Nation ist es dann El Corazón de la Nación? Nee,
so gut. Ja, das kann man sagen.
Ja, ehrlich? Ey. Ich weiß leider nicht mehr, wie meine Spanischlehrerin heißt. Zwei Jahre hat die Spanisch. Mensch, wenn Sie das jetzt gehört hätten, Frau.
Wäre sie stolz.
Ich habe es leider vergessen. Gut, also und dann am Ende 5:3 für Spanien nach Verlängerung. Was für ein Fußballnachmittag. Es war völlig klar, dass dieses Spiel nicht mehr getoppt werden könnte bei dieser Europameisterschaft. Lass kurz ein Fazit drauf machen. Wie würdest du denn über Kroatien urteilen nach dieser Partie? Was waren dann letztlich die Elemente, die deiner Meinung nach gefehlt haben?
Die gefehlt haben. Ich hatte vor dem Turnier schon ein bisschen so prognostiziert, dass es für Kroatien nicht weiter als Achtelfinale geht, weil ihnen vielleicht doch ein paar Spieler abhanden gekommen sind, die bei der WM noch dabei waren. Rakitic, Mandzukic, jetzt auch noch ein Perisic gefehlt, der ja auch schon wichtige Tore erzielt hat. Das war phasenweise natürlich okay bis gut in der Offensive, aber hinten hat man dann doch einige Fehler gemacht. Caleta Zar da ein bisschen zu oft gefoult wieder, war bei einem Gegentor beteiligt. Guardiol hatte so diese Phase, wo er 3 Szenen in Anführungszeichen versagt hat. Also da ist es vielleicht nicht unbedingt die vorne gefehlt haben, sondern eher hinten die dann die Fehler gemacht haben oder irgendwie Spanien gewehrt haben. Trotzdem war das ein starkes Spiel. Modric, seine Nation mal wieder getragen. Dass ein Ante Rebic immer noch nicht so richtig funktioniert, ist vielleicht so die Aufgabe für die nächsten Jahre, dass das besser wird, dass auch ein Kramaric dann vielleicht seinen festen Platz bekommt. Aber auch da muss man jetzt sehen, sollte jetzt Luka Modric zurücktreten, er wird im September 36, hat die Mannschaft, glaube ich, sehr viel vor sich. Also dann wird meine Prognose vielleicht eher auf Gruppenphasen ausfallen, weil dann doch einfach die absoluten Weltklasse-Spieler fehlen, wo ich jetzt auch einen Kovacic noch nicht sehe. Aber ja, ich glaube, man kann trotzdem stolz sein auf ein gutes Spiel. Mhm. Und Achtelfinale aus gegen Spanien ist jetzt auch keine Schande.
Ja, und Kroatien hat schon das gezeigt, was man von Kroatien eben auch erhofft, sich zumindest als neutraler Beobachter und als neutrale Beobachterin, nämlich eben dieses Annehmen des Spieles. Es war ein rasantes Spiel. Es war zwischenzeitlich, hatte auch so leicht seine unfairen Momente, allerdings von beiden Seiten. Also Morata wurde auf der einen Seite 8-mal gefoult. Das muss man sich mal überlegen.
Hat die aber auch gesucht, die
Fouls. Genau, und auf der anderen Seite hat er aber auch, also zumindest in einer Situation, finde ich, versucht nachzutreten. Also man hat auch gesehen, dass ihn das angefasst hat. Und so war dieses Spiel. Und wenn ein Spiel auf dieser Ebene ist, dann hast du mit Kroatien immer einen Gegner, der dir auf Augenhöhe mindestens begegnet. Denn das ist genau die Ebene, die sie wirklich sehr gut können. Und dass es dann hinten raus nicht gereicht hat, hat dann wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, was man investieren musste, um in die Verlängerung zu kommen und wer dann da auf dem Feld stand. Wir haben es ja thematisiert. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt dann Spanien, die weitergekommen sind, die sich jetzt auch dann freuen auf die Schweiz am Freitag. Um 18 Uhr wird dieses Spiel in St. Petersburg stattfinden. Ja, welches Zwischenfazit würdest du da ziehen?
Ah, eine Nationalmannschaft noch so ein bisschen in der Findungsphase. Luis Enrique hatte da vor dem Slowakei-Spiel gesagt, dass seine Mannschaft so ein bisschen wie eine Ketchupflasche ist. Man versucht so ein bisschen, dass was rauskommt. Entweder es kommt gar nichts raus oder plötzlich alles auf einmal. Da gab es das 5-0 gegen die Slowakei. Also wenn es läuft, dann läuft es alles. Ich glaube, das war jetzt überhaupt zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft, dass eine Mannschaft zweimal hintereinander 5 Tore gemacht hat. Aber trotzdem gibt es da auch noch viel mit jungen Spielern, die vielleicht noch ein bisschen nervös sind oder dann auch ein bisschen die Nerven verlieren, wie Morata, Petri, der physisch zulegen muss. Aber trotzdem gibt es jetzt auch Spieler, die sich reingespielt haben. Sarabia, Azpilicueta, glaube ich, sind da jetzt erstmal nicht wieder wegzudenken. Gibt immer noch Baustellen hinten, Innenverteidigung. Muss da jetzt ein Eric Garcia weiterspielen oder kommt vielleicht auch Jordi Alba zurück wahrscheinlich. Also da noch vieles im Unklaren, wo ich jetzt noch nicht unbedingt eine Prognose abgeben würde gegen die Schweiz. Aber auch da die Mannschaft so im Umbruch, ohne Sergio Ramos und auch viele andere Spieler, wo Luis Enrique einen großen Druck hat im Land, dass er den und den nicht berufen hat, ist Viertelfinale auch schon mal auf jeden Fall ein Erfolg und gibt ihm recht bei all dem, was er bisher gemacht hat. Und dann wird auch so ein Eigentor schnell vergessen.
146 Kilometer sind die Spanier gelaufen in dieser Partie. Zum Vergleich, die Schweiz ist 139 Kilometer gelaufen. Kann man jetzt natürlich nicht so einfach gegeneinander aufwiegen. Was ich damit sagen möchte, ist, es war für beide ein ereignisreicher Montag. Und ihr habt ja auch an dieser Spielbesprechung in Schlusskonferenzlänge gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, da war einiges los. Und deswegen bin ich froh, dass wir Frankreich gegen Schweiz eigentlich ganz schnell abhandeln können.
Ist ja nicht viel passiert.
Da ist ja nicht viel passiert. Oh mein Gott, was war da los? Und vor allem, Frankreich hat es geschafft, Didier Deschamps hat es geschafft, dass ich nicht mal mit dem ersten Tor anfangen kann. Nein, David, ich muss mit dir zuerst über die Aufstellung sprechen, denn er hat umgestellt und er wird dafür auch Kassala kassieren in Frankreich. Das habe ich in den jetzigen Medienreaktionen schon gesehen. Und man kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Also es war eine Dreierkette, die er aufs Feld geschickt hat gegen die Schweiz. Letztlich haben die beiden ihre Formation so ein bisschen gespiegelt. Ist nicht so gut gegangen. Nicht nur wegen des 0:1, oder?
Ja. Lass mich sogar noch mal ein paar Schritte vorher anfangen. Ich bin ja Historiker, ich gehe ja gerne gern zurück. weil wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert ist. Also Frankreich ist angereist mit 4 Außenverteidigern. Dann hatte sich Pavard ja gegen Lotto verletzt, wirkte eh schon angeschlagen, wirkte auch außer Form. Dann startet Deschamps dieses etwas seltsame Experiment mit Koundé als Rechtsverteidiger, obwohl er eigentlich Innenverteidiger ist. Dann ist links Hernandez angeschlagen, dann kommt Digne rein, dann verletzt sich Digne, der wäre auch für den Rest des Turniers raus gewesen, das war jetzt schon klar. Und du schaust dich halt um und merkst plötzlich, hoppla, du hast ein handfestes Problem, weil da ist niemand. Und die Ironie bei der Sache ist, Deschamps hätte vor dem Turnier die Möglichkeit gehabt, Ferland Mendy von Real Madrid mitzunehmen. Der kann links wie rechts, also er kann stärker links, aber er könnte beides. Das hat er nicht gemacht, weil, Achtung, er wollte kein Risiko eingehen, hat er gesagt. Der war ja leicht verletzt, ne?
Ah, okay.
Worte, die dich in den Hintern beißen anschließend oder Gedanken. Und dann bist du eben vor dieser Situation, vor dem Spiel gegen Schweiz. Was machst du jetzt? So, Rabiot hat diesen Aushilfslinksverteidiger gegen Portugal gegeben. Das war ja eigentlich ganz okay, so überraschend, dafür, dass er das eigentlich nie vorher gespielt hat. Und es wurden im Vorfeld 3 Alternativen diskutiert. Und ich mache das deswegen jetzt so ausführlich, glaube ich, weil wenn man sich die Alternativen anschaut, wird man es gleich merken. Also der erste war Kempembe, der hat doch in der Vergangenheit Linksverteidiger gespielt. Der kann auch den defensiven Aspekt. Der könnte darauf links. So, Problem, du reißt die Innenverteidigung N2, die gut funktioniert hat, vergleichsweise. Und die Angreifer müssen da dann Breite schaffen. Mbappé muss den Flügelstürmer geben. Mag er nicht so gerne, ist er nicht so effektiv. Alternative 2, du machst das, was gegen Portugal funktioniert hat. Rabiot als Linksverteidiger. Der hat Spielübersicht, der hat Spielintelligenz. Du kannst Coman reinholen, kannst die Flügelzange auspacken, kannst die ganze Offensivpower des Spiels, des Teams loslassen.
Klingt gut.
Problem. Wie bitte?
Klingt gut bis hierhin.
Genau, ja. Problem. Es ist klar, dass Rabiot jetzt nicht von heute auf morgen defensives Anlaufverhalten eines Außenverteidigers lernt. So, ne? Oder Alternative 3, Dreierkette. Dann kann Rabiot ein bisschen weiter vorne spielen. Du brauchst keinen klassischen Außenverteidiger. Und ganz wichtig, du kannst deine 3 Superstürmer jeder auf ihrer Position spielen lassen, wo sie am liebsten spielen. Problem. offene Flanken und ein System, das du vorher dreimal irgendwie in Kreuzerspielen getestet hast gegen Albanien, Schweden und Kroatien, glaube ich. Mhm. So, und wenn wir uns jetzt alles anschauen, dann hat Deschamps an diesem Abend alle drei Alternativen einmal durchgespielt. Ja. Ja.
Das dachte ich mir nämlich auch.
Und tatsächlich hat die Schweiz, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, die Schweiz hat bei jeder der drei Alternativen früher oder später die Schwachstellen gefunden, die ich auch gerade skizziert habe, die es da gab. Weil tatsächlich bei der Sache mit Rabiot als Linksverteidiger hat es
fast ein bisschen gedauert. Gebraucht.
Ne? Ja, genau, ich ja, auch, mich ne? gewundert. Ja, ja, also das war dieses Roll-up zu dem Spiel. Und das ist derselbe Deschamps, der Weltmeister wurde, im Grunde mit einem einzigen System, mit diesem 4-2-3-1, das sich dann so in 4-4-2 auch verwandelt hat. Das war ein unglaubliches, ja, herumgebastle mit Systemen, und man könnte fast sagen, er hat vielleicht auch die Mannschaft damit ein bisschen überfordert oder hat eben auch dann nicht das Richtige gefunden einfach.
Ja, vor allem, weil wenn wir uns dann eben die erste Halbzeit angucken, wo wir eben die Dreierkette gesehen haben, das war ja fast das, was man, da war ja noch am meisten Ordnung im Spiel, auch wenn da viele Dinge nicht funktioniert haben bei Frankreich. Genau. Da hat man ja von Anfang an gesehen, also die drei im Aufbau brauchst du nicht unbedingt, weil Conte und Pogba haben sich trotzdem ganz oft fallen lassen. So ein bisschen das Problem, was Deutschland auch im Spiel gegen Frankreich seinerseits hatte. Das heißt, du hast eigentlich einen Dreieraufbau gegen einen Zweier anlaufen. Sie wurden eigentlich fast nie mit drei angelaufen. Und dann lassen sich noch Leute fallen. Sprich, es fehlen die Anspielstationen im Mittelfeld. Du musst den Ball tragen oder lang schlagen, um dieses Loch dann so ein bisschen zu überbrücken. Also das hat nicht funktioniert. Und gleichzeitig war aber die Verteidigung auch nicht immer auf der Höhe. Also man hatte klare Probleme mit Flanken der Schweizer in der Anfangsphase, und es war auch alles andere als zufällig, dass Zuber ohne Druck von links flanken kann in der 15. Minute und dann Seferovic findet, der Longley leicht schubst vorher und dann per Kopfball trifft, war aber sicherlich kein verwarnungswürdiges oder pfeifwürdiges Schubsen. Also das war alles überhaupt nicht überraschend, fand ich, wie Frankreich da gespielt hat. Und das ist es, glaube ich, was es so frustrierend macht und was jetzt vielleicht auch die Kritik so laut werden lässt.
Ja, und natürlich hatte auch Pavard einfach einen komplett gebrauchten Abend. Mhm. Also das war ja, wie ich es gerade skizziert habe, eigentlich haben sie alle auf links geschaut, es haben ja alle auf Rabiot geschaut. Kann der das mit zurücklaufen und so? Und ich hatte auch das Gefühl, dass teilweise die Spieler so gedacht haben. Also bei dem Tor, das dann gefallen ist, siehst du, wie Conte ein bisschen in der Mitte herumirrt. Und da täuschen die Schweizer kurz dann auf rechts an, also da, wo die Rabiot-Seite gewesen wäre. Und Conte schaut auch in die Richtung. Und dann geht's aber über links. Und dann läuft er zu Pavard hin. Und ich meine, mal abgesehen davon, dass natürlich auch das Abwehrverhalten individuell schlecht war, hatte ich das Gefühl, dass da einfach ja Abstimmungen nicht gestimmt haben und die Mannschaft insgesamt unsicher war da. Mhm. Beziehungsweise unsicher gepaart mit dieser leicht lässigen Arroganz, die man ja nach wie vor auch heute noch vorwirft, was ja auch so ein bisschen die Story ist, die jetzt viele zeichnen, die überheblichen Franzosen. Das stimmt sicherlich auch zum Teil. Ich glaube aber, die Probleme gehen tiefer als das.
Ja, wie tief gehen sie denn dann? Also wo würdest du da ansetzen wollen? Also was ich interessant fand, diese ersten Halbzeit, wenn ich vielleicht noch diesen kurzen Spielablauf-Einschub machen darf. Also was ich interessant fand, war, auch Frankreich hatte seine Chancen in der ersten Halbzeit. Es resultierte aber oft aus Fehlern der Schweizer. Also es hat quasi gereicht, dass Frankreich in der gegnerischen Hälfte präsent war, und dadurch haben sich dann immer wieder Chancen ergeben, weil man halt auch einfach sehr gut da drin ist, direkt nach Ballgewinn da einen gefährlichen Pass zu spielen. Es gab aber auf der anderen Seite auch Chancen, wo die Schweiz hinter der Kette Frankreichs gelandet ist. Also besonders ist mir da die 41. Minute in Erinnerung geblieben. Da steckt Xhaka auf Embolo hinter der Kette, und der hätte eine sehr gute Schusschance gehabt, nur sein erster Ballkontakt ist ein bisschen zu unsauber, deswegen kann das noch verteidigt werden, ich glaube dann von Varane. Aber das heißt, du hast es da auch schon gesehen, dass auch in dieser Phase, also das, was man haben will, Stabilität war nicht da, und das, was man haben kann, nämlich offensive Wirkmacht nach vorne, das war auch nicht da.
Ja, ja, es gab eine Situation, die ich mir hier dick markiert habe. Das war in der 22. Minute so eine Passkette, ja. Wo sie sich aus dem Pressing befreit haben oder eine Spielverlagerung nach links und dann diese Flanke Rabiot und Sommer klärt noch kurz vor Benzema. Mhm. Das war halt großartig. Das hätte man sich häufiger gewünscht. Ja, aber du hattest den Eindruck, dass da einfach das Zusammenspiel von vorne bis hinten nicht funktioniert. Also Longley wirkte wie ein Fremdkörper, der hat auch vorher nicht wirklich viel mit der Mannschaft gespielt. Und im Grunde bis zum Turnierschluss hat Frankreich seine Superstürmer nicht, oder hat Deschamps es nicht geschafft, die drei Superstürmer, die das Thema immer vorher waren, in allen Berichterstattungen so einzubinden, dass sie wirklich voneinander optimal profitieren. Da hat er versucht herumzuschieben mit Positionen. Es war ziemlich deutlich, dass Benzema und Griezmann relativ wenig aufeinander passen, ziemlich wenig Kontakt haben. Mhm. Mbappé hat gut mit Benzema funktioniert, Mbappé funktioniert seit Jahren gut mit Griezmann, aber das war plötzlich ein Unsicherheitsfaktor, der rauskam. Das heißt, das wiederum heißt wieder, dass alle drei ein bisschen davon abhängig waren, dass Pogba sie füttert. Das hat die Schweiz ebenfalls gut erkannt, hat Pogba ziemlich stark eingeschnürt, hat da sozusagen die Zufuhr abgeschnitten und dann waren die drei da vorne nicht so eingespielt, wie man sich das wünschen würde. Und Mbappé, ich meine, auch das wird die Story des Abends dann werden. Auch dem muss man und kann man vorwerfen, dass er letztlich zu eigensinnig ist. Der hat unglaubliche Statistiken, also über das ganze Turnier, die doppelt so viele Dribblings wie alle anderen Stürmer im Strafraum und Ballkontakte deutlich mehr als Benzema. Aber er hat nichts draus gemacht. Er hat häufig, auch bei diesem Spiel gegen die Schweiz, hat er häufig gegen darauf zugegriffen, immer noch mal einen Tick zu verspielt sein zu wollen, als vielleicht mal einen einfachen Weg zu suchen. Mein Eindruck.
Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass Frankreich insofern nicht ganz bei sich war. Es gab immer wieder diese Chancen, auch große Chancen. Und da kann man ja dann auch jetzt dann zur zweiten Halbzeit oder zur zweiten Spielhälfte, so ist es korrekt, überleiten. Es gab immer wieder Chancen, bei denen man sich gedacht hat, ach, das ist einfach typisch Frankreich. Das kannst du auch einfach nicht verteidigen. Also das, was du genannt hast, der Doppelpass zwischen Rabiot und Mbappé mit der Hereingabe, die Sommer dann noch vor Benzema klärt. Aber in der zweiten Halbzeit eben auch entweder direkt nach Ballgewinn oder mit einem tiefen Pass von Pogba, der wieder unglaublich tolle Pässe gespielt hat. Pogba hat mir wahnsinnig gut gefallen. Oder eben einfach dieses Überladen eines Flügels und dann sich mit kurzen Pässen vor den Strafraum spielen, wo eigentlich am allermeisten los ist. Und dann spielt man sich da aber einfach durch. Und so kommen ja letztlich auch so manche Tore zustande. Und das ist das, was einen so, also vereinfacht gesagt, sagt man, na, wenn sie wollen, dann können sie ja. Ein bisschen war das ja auch so ein bisschen die Prämisse vor diesem Spiel, dass bisher Frankreich immer nur so hoch gesprungen ist, wie es springen musste, um weiterzukommen und Erfolg zu haben. Und gleichzeitig hat das aber vielleicht kaschiert, dass sie es halt vielleicht nicht immer dann können, wenn sie es brauchen, sondern dass sie halt immer wieder in Situationen sind, in denen sie sich wohlfühlen, dass sie aber durch ihr System und durch ihre Spielanlage zu selten in diese Situation gebracht werden, dass es eher so Zufall ist, eben mit Fehlern der Schweizer, mit gelungenen Einzelaktionen, dass man dann eben wieder in diesen Räumen ist, die man gerne bespielen möchte. Das war so ein bisschen mein Eindruck.
Ja, also ich glaube, es ist kein Zufall, dass es eben zu Beginn der zweiten Halbzeit dann besser lief. Ich habe es ja vorhin angeteasert, diese verschiedenen Alternativen. Also ja, du hast gesagt, er hat angefangen in der Dreierkette, dann hat er so um die 37 Minuten so hat er umgestellt, da hat Kimpembe dann den Linksverteidiger gegeben.
Was mich gewundert hat, dass das war das Einzige, fand ich, was die Schweiz, Entschuldigung, wenn ich da nochmal dazwischen gehe, nicht ausgenutzt hat. Also später auf alle Umstellungen hat man reagiert. Kimpembe hätte ich viel häufiger im Laufduell sehen wollen gegen irgendwelche Schweizer, denn er ist nicht langsam oder so, das will ich damit sagen, aber die Abläufe auf den Außen sind halt ein bisschen anders.
Ja, genau. Und dann in die zweite Hälfte sind sie eben gegangen mit ihrem 4-4-2. Coman kam rein und also da hast du plötzlich gemerkt, jetzt fühlen sie sich wohl. Mhm. Da haben Dinge plötzlich funktioniert. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir Coman notiert habe auf diesem Notizzettel. Und vorher war das war ja immer derselbe Angriff. Das ging immer irgendwie über links, weil da Rabiot noch mit dabei war und dann Flanke rein und dann verläuft sich's und dann blocken sie Schweizer ab und plötzlich Anfang der zweiten fing es an, dass du dass du Variationen hast. Und dann war Griezmann über rechts und dann kam Pavard mal mit und Kanté und Pogba waren sowieso überall. Und wie gesagt, Coman ganz, ganz wunderbar, dann im Zusammenspiel mit Rabiot und alles. Und so, da hattest du das Gefühl, dass das funktioniert und dementsprechend hat es ja auch funktioniert.
Moment.
Achso, stimmt.
Man hatte das Gefühl, es funktioniert. Es gab in der 47. Minute schon eine ganz tolle Aktion von Kanté, da war er im Rücken der Abwehr und bekommt von Griezmann den Ball, legt zurück auf den, der zieht ab, verfehltes Tor, Quatsch. Und dann aber spielen sich, ich zitiere jetzt einfach, wie Max Ost sich das aufgeschrieben hat, mit etwas Glück spielen sich die Schweiz über den rechten Flügel aus einem Pressing nach vorne. Da war es nämlich so, dass Frankreich eigentlich die Schweiz schon gestellt hatte, der Außenspieler musste mit dem Rücken zum Tor den Ball annehmen, aber sie haben nicht nachgerückt, deswegen konnte er einfach prallen lassen auf den Außenverteidiger, der dann eingerückt ist. Die einzige Passoption, die er übrigens hatte in dieser Szene. Das führt dann dazu, dass Widmer auf Embolo liegt, der in die Mitte flankt, aber keinen Mitspieler findet. Eigentlich hatte Frankreich schon gestellt, aber ist nicht mit genügend Druck auf Widmer gegangen. Und kurz danach legt dann Pavard Suber bei einer Verlagerung, das war eine ganz ähnliche Situation, nur dass dann eine Verlagerung gespielt wurde und es gab nach einem Video-Review einen Strafstoß. Und das ist ja die eigentliche Geschichte, dass es so schien, jetzt macht die Schweiz das 2-0 und dann hat aber Frankreich so ein richtiges Problem. Was passierte? Hugo Lloris hält diesen Strafstoß von Rodriguez und innerhalb von 90 Sekunden, also nicht direkt 90 Sekunden nach dem Strafstoß, aber dann direkt danach kommt die nächste Chance. Frankreich, 57. Minute 1-1, 59. Minute 2-1 und alle denken sich, okay, gut, das ist halt so, du verschießt den Strafstoß, jetzt wurdest du dafür bestraft. Also den dürfen wir nicht vergessen.
Im Übrigen glaube ich, zum ersten Mal seit 9 Jahren im Spiel hat er einen Elfmeter gehalten, wenn ich mich recht entsinne, meine ich heute Morgen gehört zu haben.
Herzlichen Glückwunsch. Sorry, das hat sich jetzt, ich wollte jetzt keinen bösen Kommentar machen.
Nein.
Ist einfach nur, es ist halt egal jetzt.
Ja, klar. Ja, irgendwas hat plötzlich Klick gemacht. Also da natürlich kannst du da die Schablone anlegen mit, okay, jetzt ne, beim 1-0 sind die Franzosen noch gelassen und als sie beim 2-0 von der Schippe gesprungen sind, merken sie plötzlich, oh, es wird ernst und dann drehen sie auf. Wie gesagt, ich glaube aber, dass das, wenn dann nur ein Teil der Wahrheit ist, sondern dass es eben auch mit dem System, mit der Systemumstellung zusammenhängt, die sich schon vorher abgezeichnet hatte. Mhm. Aber ja, klar, du hast recht, das war eine großartige Chance in der 50. von der Schweiz mit Embolo, der da selbst überrascht schien, als der Ball dann zu ihm kam. Und dann diese Zuba-Pavard-Geschichte, die ja auch ein wiederkehrendes Thema des ganzen Abends war.
Absolut, also Zuba-Pavard, eines der Schlüsselduelle dieses Spiels, dass ich das sagen würde, wird euch beide auch tatsächlich nicht überraschen. Kleiner Insider. Übrigens hat er Glück, Pavard, dass er da ohne gelbe Karte in dieser Szene davon kommt. Die hätte es da meiner Meinung nach schon eigentlich geben können vom ansonsten guten Rapalini, dem argentinischen Schiedsrichter, der ja bei der Europameisterschaft mitpfeifen darf. Ist insofern interessant, weil Pavard ja auch später noch einige enge Duelle hatte und irgendwann dann ja auch die gelbe Karte gesehen hat in der 91. Minute. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man in dieser Phase dann gesehen, jenseits von irgendwelchen verschossenen Strafstößen, wie gut ist eigentlich Paul Pogba? Also einfach unglaublich, wie der diesem Turnier den Stempel aufgedrückt hat. Für mich ist er in der Mannschaft des Turniers, ohne über das Achtelfinale hinausgekommen zu sein. Ich glaube, das kann ich jetzt, also da will ich mal sehen, wer das noch besser spielt als er. Und wie wunderschön und zuckersüß ist denn bitte die Ballmitnahme von Benzema vor dem 1-1. Das war ja eigentlich unmöglich. Das kam ja noch zu diesen Toren mit dazu, dass du Gefühl hattest, oh Gott, jetzt machen sie auch noch solche Tore. Was die arme Schweiz.
Ja, man sagte mir, er mache das bei Real öfter so.
Gibt einige Dinger, die im Louvre oder stehen könnten, also Gemäldetore. Das ist nur Benzema mit dieser unglaublichen Technik, die unmöglichen Dinger noch mitzunehmen, zu kontrollieren.
Also alle, weil auch einige sagten, das sei Zufall gewesen und das hätte er gar nicht geplant und dann hieß es, nee, der macht das öfter so. Das
also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, er bekommt einen Pass, der eigentlich in seinen Rücken gespielt ist. Er fährt das linke Bein aus, dadurch wird der Ball so abgefälscht, dass er ihm perfekt in den Lauf fällt und dann ist er auch noch schnell genug am Ball, um ihn nicht noch irgendwie gegen den herauseilenden Sommer ins Ball zu zu stümpern, sondern er spitzelt ihn einfach auch noch ganz überlegt davon an ihm vorbei. Also innerhalb von kürzester Zeit hat er eine eigentlich unmöglich erscheinende Ballmitnahme und er trifft die absolut richtige Entscheidung, was er jetzt im 1 gegen 1 gegen den Torhüter machen muss, der völlig richtig reagiert hat. Und Sommer hat sich auch nicht klein gemacht oder irgendwie so weggeduckt. Also war wirklich ein fantastisches Tor, muss man wirklich sagen.
Und, ja, und das gilt für das zweite, genau, dann genauso. Also genau. das war dann die Gemeinschaftsarbeit, ne? Also diese Angriff über Coman mal wieder auf Griezmann, auf Mbappé, dann der Hacke auf Griezmann und der Torschuss, und wenn der nicht rein ist, dann nickt halt Benzema ein. Also das, ja, da war die Offensivpower, von der ich gesprochen habe, die sie dann losgelassen haben mit unglaublicher Kraft von allen Seiten.
Mhm. Und auch da war Paul Pogba, glaube ich, wieder beteiligt, hatte ja so diesen Ballverlust bei Shaqiri provoziert und hat dann rausgelegt auf.
Genau. Stimmt, genau, ja. Genau, ja.
Komplettes Spiel von ihm.
Also Pogba wirklich unfassbar gut in dieser Partie. Ich möchte es einfach nochmal betonen. Und gut, ich hätte es gar nicht betonen müssen, denn das 3:1, was er geschossen hat in der 75. Minute, das war ja genau die berühmte Krönung seiner Leistung. Zumindest dachte man das zu diesem Zeitpunkt. Da wird ein Schuss von Benzema geblockt, fällt Pogba vor die Füße und der macht aus dem Stand heraus ein wunderschönes Tor in den Winkel. Also wirklich unglaublich gut. Die Schweiz war in dieser Szene in Unterzahl, weil Embolo gerade draußen behandelt wurde. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nicht der Grund, warum dieses Tor gefallen ist, denn den Raum hätte Pogba trotzdem nicht haben dürfen. Und dieses Tor macht aber auch sonst auch kaum jemand, beziehungsweise, na gut, Dormsgaard vielleicht, also wir hatten schon ein paar solche Tore, Shaqiri vielleicht, okay, gut, ich sehe, das ist irgendwie die Ende schönen Tore. Ein bisschen schwer, das so zu sagen. Aber unglaublich tolles Tor, 3:1, das Spiel ist durch, haben wir alle haben uns entspannt zurückgelegt.
Alle gehen ins Bett.
Ja, genau, Fernseher aus, jetzt noch eine Runde Family Guy und dann ist aber auch wirklich jetzt dann Schluss in der Kiste. Warum, David, hat Frankreich es nicht geschafft, bei all dem, was man schon erlebt hat und bei all den Dingen, die ja eigentlich gut gegangen sind bis dahin. Also man spielt keine wirklich tolle erste Halbzeit. Man kommt mit einer Umstellung sehr gut zurück. Der Gegner verschießt einen Strafstoß. Warum hat sich das Frankreich dann dennoch aus der Hand nehmen lassen? Weil es ist ja ein bisschen anders als bei Spanien gegen Kroatien. Spanien hat sich richtig reindrücken lassen von Kroatien. So war es ja eigentlich nicht, wenn ich mir angucke, wie die Tore gefallen sind von der Schweiz in der 81. Minute. Das war eine Flanke, da wird noch Coman sehr, sehr schlau weggeblockt von Fasnacht, glaube ich, so dass Mbabu frei flanken kann, und Findet Seferovic, haben wir wieder hier eine Flanke, die nicht ordentlich aufgenommen wird, und dann das 90, in der 90. Minute das Tor, das war eine Balleroberung gegen Pogba von Xhaka und der spielt dann einen Laserpass auf Gavranovic, der Kimpembe eindreht und aus 16 Metern wunderschön, wirklich wunderschön zum 3:3 trifft, aber in der 90. Minute darf natürlich dieser Passweg überhaupt nicht offen sein. Also das ist völlig irre, dass du da von der Mittellinie bis an die Strafraumkante passen kannst.
Ja, naja, das erste Tor war über rechts, ne? Also das war die Einwechslung von Mbabu und das war dann abermals diese Rabiot-Seite, die ich angesprochen habe. Und da merkt man schon auch, dass Rabiot eigentlich zu weit oben steht. Ich weiß nicht mehr genau, es gab mindestens eine Szene, die ich mir notiert habe, wo man einfach auch merkt, dass er zu zögerlich dann das aus dem Rücken, dass er zu weit vorne ist und dann hinterherlaufen muss und nicht mehr rechtzeitig hinkommt. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das das Tor war, aber es war jedenfalls deutlich in dieser Situation. Das war das, was ich eingangs gemeint hatte, dass die Schweiz dann offenbar ein bisschen lang gebraucht hat, um zu kapieren, aha, Moment, jetzt, wo sie da auf das System umgestellt haben, ist doch das hier der Schwachpunkt. Warum greifen wir den nicht gezielt an? Insofern war das für mich fast folgerichtig.
Sagt ja auch einiges aus, dass Coman da weggeblockt wird und nicht Rabiot. Also Coman musste da schon aushelfen und auch deswegen konnte Mbappé so frei.
Genau. Ja, und der Rest, keine Ahnung, ob das dann die Mischung aus allem war, dann doch diese gewisse Selbstsicherheit. Ich meine, es ist immer leicht, Frankreich diese Arroganz vorzuwerfen. Letztendlich ist ja eine gewisse gelassene Selbstsicherheit auch positiv. Du glaubst an dich, du weißt, was du kannst. Ich ja, ich bin ein bisschen fassungslos über das 3-3. Das,
ja.
Vielleicht müsst ihr da, das war natürlich auch der Punkt, wo der Abend gekippt ist.
Naja, ich meine, das war halt ehrlicherweise, fand ich, dass Frankreich da, glaube ich, nicht die richtigen Abläufe einfach hatte. Und ich weiß aber nicht, ob ich das, also da muss man schon wirklich mit einpreisen, dass das die 90. Minute ist in einem sehr, sehr anstrengenden und abwechslungsreichen Spiel. Und da läufst du vielleicht nicht immer mit dem Hirn, sondern einfach nur mit den Beinen. Und deine Beine, die tragen dich dahin, wo du immer läufst in so einer Situation. Und das war die Möglichkeit, die Schweiz auf dem Flügel zu erwischen. Die waren nicht richtig postiert. Deswegen haben da einfach die Spieler zu offensiv rausgeschoben. Und wenn wir quasi jetzt nochmal dieselbe Spielsituation mit ihnen spielen würden, jetzt, wo sie ausgeruht sind, naja, ausgeruht noch nicht zu diesem Zeitpunkt, aber mental ausgeruht sind, dann würde da wahrscheinlich Pogba nicht so offensiv ins Dribbling gehen und wahrscheinlich würden sie auch viel, viel besser hinten absichern. Dass sowas passiert halt, das ist Fußball. Man erwartet es aber halt von einer französischen Mannschaft weniger als von einer anderen Mannschaft, weil eben genau diese Cleverness, die taktische Cleverness ihnen den Weltmeistertitel gebracht hat.
Richtig, wobei du es ihnen schon im Turnier immer wieder angemerkt hast, dass sie müde wirkten, auch eben im Kopf. Jetzt kann man natürlich darauf hinweisen, dass das eine extrem lange Saison war, dass das Spieler sind, die teilweise extrem viel gespielt haben, auch in ihren Vereinen. Na, das ist immer das Standardargument, was aber jetzt nicht dadurch unwahrer wird. Darauf deuten ja auch so ein bisschen diese ganzen kleinlichen Verletzungen hin. Du hattest eine etwas seltsame Diskussion, die in den Medien aufgeploppt ist in vergangenen Tagen, dass durchgesickert ist, die Spieler würden nicht genug schlafen, die würden nicht genug regenerieren und Ärzte dann gesagt haben, das ist aber ganz wichtig, der Schlaf zum Regenerieren und so. Und die Spieler würden aber immer nachts bis 2 oder 3 Uhr noch an der PlayStation spielen und Griezmann würde noch NBA schauen. Der ist ja Basketballfan und so weiter und so weiter. Keine Ahnung. Aber was definitiv stimmt ist und was du ja auch beschrieben hast, ja, sie wirkten müde. Und zwar eben nicht nur physisch, sondern auch irgendwie im Kopf müde. Vielleicht mit Ausnahme von Conte, der irgendwie nie müde wirkt.
Ja, Conte. Und Pogba. Also Pogba finde ich schon auch.
Ja, das stimmt.
Pogba will ich da auch rausnehmen. So, das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Wir haben das 3-3. In der 94. Minute bekommt Memedi einen tiefen Ball hinter die französische Kette. Das heißt, in der 94. Minute mit einem Stand von 3-3 schafft es die Schweiz noch einmal hinter die Kette zu kommen. Er nimmt den Ball aber nicht sauber an, deswegen kann Loris den Ball gerade noch pflücken. Und ebenfalls in der 94. Minute, direkt auf der anderen Seite, setzt sich Sissoko, der inzwischen eingewechselt wurde für Griezmann, in der 88. Minute gegen 2 durch, flankt nach innen, Coman zieht ab und trifft die Latte.
Ja.
Und Gott sei Dank war dann erstmal Pause für die
Unglaublich. Ja, wie der Schweizer Fan als Trikot an, dann Trikot aus.
Entschuldigung.
Sensationell. Ich habe mich natürlich riesig gefreut über ein tolles Spiel. Aber dann solche so ein Schlagabtausch und auch so viele, ja, dann Fehler, dass dann auch Kimpembe eben bei dem 3-3 irgendwie so ins Leere grätscht. Oh Gott, mach das doch.
Und dann aber geht dann der Ball halt auch so platziert rein.
Auch wirklich super, das muss ich sagen. Also ist,
Wahnsinn. Es hat einfach, es musste diese Fußballgeschichte geschrieben werden, dass der Weltmeister da so groß gestürzt wird und ja, ich habe auch noch groß vorher angekündigt, ich sehe kein Szenario, dass Schweiz hier irgendwie weiterkommt. Nee, also wir wurden alle eines Besseren belehrt und sensationelles Spiel, das wird man nie vergessen.
Dabei war 3-3 nach 90 Minuten doch eigentlich der logische Tipp an der Stelle. Aber jetzt hatte ja die Schweiz dann das Kroatien-Problem, nenne ich es auch so gerne. Sie hatten Gavranovic und Mbabu eingewechselt, Fasnacht und Vargas sowie hinten raus auch noch Memedi. Das heißt, auch da stand jetzt dann eine Mannschaft auf dem Feld. Also Vargas hat zum Beispiel dann den Linksverteidiger in einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt. Ansonsten war es relativ positionsneutral, also es war nicht ganz so wild wie bei Kroatien. Warum hat David das Frankreich in der Verlängerung nicht ausnutzen können? Oder müsste man vielleicht eher korrigierend sagen, sie haben es ausgenutzt, aber sie haben dann nicht mehr das Tor gemacht?
Ja. Na gut, vielleicht zum einen, weil sie ebenso das, wann ist Griezmann rausgegangen?
In der 88.
Genau, ja, genau. Ne? Also sie hatten natürlich insofern ein ähnliches Problem, da fehlte ihnen ein wichtiger Baustein. Dann kam ja Giroud rein, was ich eigentlich begrüßt habe, wo ich dachte, nach wie vor, also obwohl er ja gezeigt hat jetzt in diesem Spiel dann doch, was er kann und das gerechtfertigt hat, Benzema, hatte ich mal so ein bisschen das Gefühl, eigentlich dafür, was Giroud geleistet hat in der Vergangenheit, ist er ist ein bisschen zu wenig auf ihn und seine Stärken gesetzt worden. Vielleicht war er aber dann auch der falsche Mann zur falschen Zeit, weil er natürlich sehr, sehr gut ist, auch vorne Räume zu finden, aber sich eben nicht so viel bewegt. Mhm. Und die Schweizer sich eben auch nicht, es waren alle müde, die haben sich auch nicht mehr viel bewegt. Vielleicht wäre da ein Stürmer, der ein bisschen mehr Bewegungsweite gehabt hätte, an der Stelle besser gewesen.
Thuram hat mir da ganz gut gefallen. Also der kam natürlich, weil Coman dann wieder verletzt raus musste in der 111. Minute. Aber als ich den auf dem Spielfeld gesehen habe, dachte ich mir, ehrlicherweise glaube ich, das ist das, was euch vorhin gefehlt hat. Nämlich jemand, der, also gerade Mbabu, der war offensiv sehr gut in der Verlängerung oder generell nach seiner Einwechslung. Hatte auch einmal eine Szene, wo er an Conte vorbeigeht und in diesem Spiel sind nicht viele an Conte vorbeigegangen. Seine Hereingabe hat dann aber nur einfach niemanden erreicht. Das war aber eine gute Szene von ihm. Aber auf dem Flügel zum Beispiel, da konntest du attackieren. Da konntest du Elvedi rausziehen. Elvedi wurde dann auch hin und wieder mal, einmal hat den Mbappé richtig auf den Hosenboden gelegt im Dribbling. Und Thuram hat das gemacht. Thuram war genau in diesem Raum und ist da auch mit so einer Geschwindigkeit reingegangen, dass das komplett, also da haben sich einfach 5 Schweizer gleichzeitig gedacht, oh, bitte nicht. Oh, ja. Jetzt müssen wir den Raum zulaufen. Überhaupt keinen Bock. Und ehrlicherweise, das hat man von Giroud, also man erwartet es auch nicht von ihm, weil wir kennen ihn jetzt alle schon, aber das hat gefehlt und da hatte ich auch den Gedanken, vielleicht war das gar nicht die richtige Entscheidung, diesen Spielertyp zu bringen, statt Thuram zum Beispiel.
Ja, er hätte noch einen Ben Yedder auf der Bank gehabt, er hätte noch einen Lemar auf der Bank gehabt, er hat nur 4 Einwechslungen gemacht.
Stimmt.
Mhm. Ja. Und gleichzeitig Chapeau an die Schweiz. Also die haben weitergekämpft, die haben auch weiter die rechte Seite ausgenutzt, auch das hast du gemerkt. Da kamen auch durchaus noch ein paar Angriffe rüber. Und irgendwie
Olivier Giroud hätte ja noch der große Held werden
können. Ja, in der 119. Minute.
Erstmal Mbappé angeschossen und dann der Kopfball.
Genau, Kimpembe spielt auch noch den langen Ball auf ihn. Also das wäre natürlich die Geschichte gewesen, die nur der Fußball schreibt. Das wissen
alle an der Stelle. Ich meine, insofern, das ist ja auch das, dafür lieben und hassen wir den Fußball ja auch, das 5 Zentimeter mehr nach links oder mehr nach rechts und plötzlich redest du über ein einziges Spiel ganz anders. So, zumindest in Phasen.
Also ich finde schon, das gehört zu dieser Verlängerung mit dazu, dass man zugespäht. Vor allem in der zweiten Hälfte der Verlängerung war Frankreich deutlich aktiver. Also da in der 109. dreht Coman Elvedi ein, legt auf Mbappé, der mit seinem Schuss aus 16 Metern das Tor aber knapp verfehlt. In der 110. Minute ist Mbappé nach einem tiefen Pass plötzlich allein im Strafraum, schießt dann aber zu ungenau. Ja. Vorher hatte Pogba wieder den Ball erobert und dann diesen tollen Pass gespielt. Also war ein typischer Pogba-Move. In der 114. spielt Pogba einen super Pass auf Thuram, der legt schlau auf Giroud, der aber Mbappé anschießt aus vollem Lauf. Das war eher unglücklich. Und dann haben wir in der 119. Minute diesen langen Ball von Kim.
Und dann kommt übrigens noch, da kommt noch in der 115. kommt noch diese wunderbares Tackling von Varane, der ganz sauber auf rechts klärt und dann auch wieder Gegenangriff einleitet. Also die waren noch da.
Genau, und du hattest eben diesen Kopfball von Giroud noch, den Sommer dann auch gut gehalten hat. Ich wollte das auch deswegen aufzählen, weil man auch sagen muss, Jan Sommer, er wird natürlich dann der Held im Elfmeterschießen. Ich fand, er hat aber schon vorher wirklich exzellent gehalten und hat dann auch die Chancen, die es da gab, da war er auch schon auch oft dran mit beteiligt, dass die nicht zum Tor geführt haben. Und dann hatte Xhaka noch einen Freistoß aus 28 Metern halb links in der 121. Minute, aber das wäre zu sehr das wäre zu erwartbar gewesen, deswegen war klar, dass dieser Schuss deutlich drüber geht. Und wir haben ein Elfmeterschießen, David, ich bin froh im Elfmeterschießen, das ist ja einfach Glück und Pech, da gibt es ja nie eine Geschichte, die irgendwie noch interessant wäre und dahinter hängen würde, oder?
Ja, genau, der Historiker in mir schaut, was war das gewesen sein? Ich glaube, nach dem Deutschlandspiel oder kurz vor dem Deutschlandspiel, ich glaube, nach dem Deutschlandspiel war es, ist eine Diskussion aufgeploppt um den Elfmeterschützen, also im Spiel, ne, in der Mannschaft, wer darf denn spielen? Und Griezmann ist eben auf 1 gesetzt und dann gibt es eine Pressekonferenz und plötzlich sagt Mbappé, mit mir hat niemand geredet, ich weiß nicht, wer auf 1 gesetzt ist, keine Ahnung. Und die Andeutung ist natürlich, ich will doch gefährlichste Elfmeter schießen. Mhm. Ich bin doch hier der Superstar. Und ich habe es tatsächlich noch getwittert, habe gesagt, oje, ich ahne irgendwie ganz Schlimmes. Und dann macht er es auch tatsächlich noch. Also dann benennt er sich als 5. Schützen. Ne? So, und der 5. Schütze ist ja immer ein Schütze, der also fast zwangsläufig, entweder bist du derjenige, der deine Mannschaft weiterschießt, weil irgendein Gegner vorher verschossen hat, oder du bist der, der scheitert. Und natürlich hast du seit gestern Abend eine riesige Diskussion um Mbappé in französischen sozialen Netzwerken.
Ja,
aber
kann man das nicht positiv sehen, dass er den fünften Schuss nimmt? Ich fand es zum Beispiel total überraschend, dass Memedi fünfter Schütze bei der Schweiz war und nicht Xhaka. Da hatte ich dann das Narrativ schon vorgeschrieben im Kopf, oh je, oh je, oh je, das wird jetzt die Geschichte, Xhaka so ein tolles Spiel gemacht und jetzt nimmt er nicht den fünften Strafstoß. Also woher kommt dann diese Schärfe? Eigentlich erwartet man doch von einem Spieler, der von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt ist, und man muss ja auch sagen, die hat er ja auch in diesem Spiel gezeigt. Ich fand, er war so ein bisschen der unglückliche Franzose in diesem Spiel und jetzt auch eben schon vor dem Elfmeterschießen. Er hatte 6 Schüsse, er hat 4 Torschussvorlagen gegeben. Er hatte halt das Pech, nicht zu treffen in diesem Turnier. Eigentlich erwarte ich mir doch von so einem Spieler, dass der sagt, ne, ich bin jetzt da für die Mannschaft. Kein Problem. Und einen Elfmeter kann man halt verschießen. Das kann passieren.
Ja. Also Mbappé hat 2 Seiten, die er immer wieder zeigt und wo ich mich tatsächlich seit einiger Zeit frage, in welche Richtung es kippen wird. Ich habe ihn ja schon erlebt, relativ früh, weil ich ja mit Monaco sehr sympathisiere und als junger, junges Wunderkind, junger Wunderstürmer da seinen Durchbruch hatte, wirkte er unglaublich down to earth, locker. Er ist auch intelligent, er kann gut reden. Und das war in seiner Zeit in Monaco eigentlich durchgehend. Dann ging er nach Paris und dann fing es langsam so an, wo du merktest, naja, also das macht offenbar schon was mit dir, dass du da bei PSG spielst und einer deiner besten Freunde offenbar Neymar ist und da färben sich so ein paar Dinge ab.
Ja, jetzt ist Neymar auch noch schuld.
Jetzt ist Neymar auch noch schuld an den Franzosen. Und er hat so ein, das ist genau das, ne, dieses Narrativ, was ich vorhin beschrieben habe, was du den Franzosen dann vielleicht gerne mal vorwirfst, diese ist es jetzt Arroganz oder ist es einfach nur Selbstbewusstsein? Und da steht er so ein bisschen in der Mitte und jetzt, wo er halt kein Tor geschossen hat, wie dieser EM, wo er ziemlich häufiger mal sich verdribbelt hat und so weiter, wo er eben aber auch Ansprüche gemeldet hat, wo er noch vorher eine Diskussion gestartet hat über, nee, wo Giroud eine Diskussion gestartet hat, dass er zu wenig gefüttert wird mit Bällen, die Mbappé im Übrigen auch, finde ich, ziemlich souverän dann abmoderiert hat. Da hat er sich in einer Pressekonferenz gestellt, hat dann gesagt, ja, das ist halt ein anderer Spielertyp und so weiter. Auch da dachte ich eigentlich, ach guck mal, das ist dann doch wieder der Mbappé, der nicht zu arrogant rüberkommt. Aber trotzdem, er ist in diesem Mittelkorridor und es wundert mich nicht, also dass jetzt die Massen sozusagen sich auf ihn einschießen, da erst recht. Und dann so ein bisschen dieses, naja, der hat eine große Klappe, aber hat zu wenig gezeigt. Ich stimme dir zu, dass das nicht, dass das auf gar keinen Fall die gesamte Geschichte ist. Ich fand auch, dass er, also der hat ja auch Räume geschaffen durch seine Läufe, durch seine Dribblings. Und ja, mal schauen, das wird super spannend, wie er sich entwickelt, einfach in den nächsten Jahren.
Also wenn ich dazu mal etwas sagen darf, ich finde diese Diskussion absolut irre und das ist für mich eine typische, dumme Fußballdiskussion, weil uns vielleicht nicht gefällt, wie er sich in Social Media gibt, weil uns vielleicht nicht gefällt, dass ein Spieler durchaus, also er hat arrogante Züge und das ist auch völlig okay, dass einem das missfällt, aber wenn ich mir einfach nur angucke, was Kylian Mbappé bei dieser EM gemacht hatte. Ich habe es mal kurz rausgesucht. Die Chancen, die kreiert wurden, aller Spieler bei dieser EM in den bisherigen Spielen, da gibt es 3 Franzosen, die unter den Top 10 aller Spieler liegen. Auf Platz 2, auf einem geteilten 2. Platz, Paul Pogba und Antoine Griezmann mit jeweils 7 kreierten Chancen. Auf einem geteilten 3. Platz, ehrlicherweise mit einigen Spielern geteilt, aber er liegt dann insgesamt, wenn man es am schlechtesten zählt, auf Platz 10 aller Spieler, Kylian Mbappé. Er hat 6 Chancen kreiert. Ich habe nicht gesehen, dass er in diesem Spiel zu viel Ego gespielt hat. Und ich will doch, also weißt du, die Deutschen sehnen sich gerade nach nichts mehr als nach einem Spieler, der auch mal ins Dribbling geht. Jetzt höre ich eine Diskussion über jemanden, wo es heißt, oh Gott, der geht so oft ins Dribbling. Und dann gucke ich noch ganz kurz 2. Zahl und dann darfst du wieder. Die Spieler mit den meisten Abschlüssen bisher, Platz 1, Alvaro Morata, 16 Schüsse, 7 davon aus Tor, Expected Goals Wert nach TheAnalyst.com 3,16, 2 davon hat er auch dann gemacht. Kylian Mbappé, Platz 2, 14 Schüsse. Allerdings, da kann man jetzt noch drüber diskutieren, 3 davon aus Tor, Expected Goals Wert 2,02. kein Tor gemacht. Das konnte man auch in diesem Spiel sehen. Da hatte er auch Probleme, seine Chancen aus vollem Lauf zu verwerten. Darüber kann ich gerne diskutieren. Aber alles andere finde ich total behämmert. Sorry.
Nee, ich gebe dir recht. Vielleicht ist das aber auch das, was wir in Deutschland mit den Bayern haben, dass er halt für PSG spielt und der Club dann polarisiert. Das kann da durchaus alles mit reinspielen.
Ja.
Ich würde sagen, er war ja auch trotzdem, wenn wir uns erinnern an das Spiel gegen Deutschland, da hat der Beste eigentlich auf dem Platz mit Glück oder wenn es anders läuft, kriegt er den Elfmeter gegen Hummels, dann zählt sein Tor und wird nicht wegen Abseits abgepfiffen.
Ja, genau, also, genau.
Da war der Beste gestern auch vier Chancen kreiert und ja, dann hat er eben das Pech im Abschluss, dass er dann irgendwie diese 10 Zentimeter vorbeigeht am langen Eck, aber war es trotzdem immer noch ein sensationeller Spieler, der nicht nur durch seine Geschwindigkeit kommt, sondern seine Technik. Und ich freue mich schon als Real Madrid-Fan, wenn er irgendwann mal weiß tragen wird. Also wir nehmen ihn mit offenen Armen sehr gerne auf.
Ja, das war ja die zweite Parallele Nebenstrang, dass er sich ja sehr, sehr gut mit Benzema verstanden hat. Offenbar, ja. Dass Benzema ihn offenbar da auch zugeflüstert hat, kommt auch rüber. Und das ist jetzt auch wieder, oh Gott, ist er war er mit dem Kopf nicht dabei, weil er nicht mehr so gut überlegt und so.
Ja gut, ich finde das finde ich dann wieder interessantere Diskussion. Also wenn es da eben unprofessionelles Verhalten während des Aufenthalts bei der EM gab, also dass die Spieler eben nicht geschlafen haben und so weiter und so fort, das finde ich dann okay. Aber dieses sich festsetzen auf einen Spieler noch dazu, weil er jetzt einen Strafstoß verschossen hat, ja, der war jetzt auch nicht so toll geschossen, aber meine Güte, das wissen wir doch alle, dass das passieren kann. Also das ist der Charakter von Elfmeterschießen und da muss man sich da schon ein bisschen von lösen. Und ich habe noch einen Gedanken mit dazu. Ich hoffe sehr, dass ich damit falsch liege. Aber so ein bisschen habe ich auch mal so die ganz kleine Klammer im Kopf. Spielt nicht vielleicht auch seine Hautfarbe dann eine Rolle? Dass man vielleicht ein bisschen überkritisch ist. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht sagen, aber man kann es nicht komplett rausnehmen, weil diese Themen gab es ja auch schon in der französischen Nationalmannschaft. Wenn man sich anguckt, welche Geschichte mit der WM 98, mit dem WM-Sieg erzählt werden sollte, es sollte die Geschichte der erfolgreichen Integration von Menschen anderer Hautfarbe in die Nationalmannschaft sein. Und wenn man dann einmal näher hingesehen hat, hat man gesehen, nee, die Integration war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt und das war Augenwischerei. Also das war ja auch schon ein Thema in Frankreich und ist ein Thema in Frankreich. Deswegen bin ich da doppelt sensibel.
Ja, klar. Und man könnte sogar auch zurückschauen, also auch Paul Pogba, ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, das war auch die EM, ne? Nicht die WM. Ich glaube, es war die EM, als wir hier im Rasenfunk saßen und ich auch darüber gesprochen habe, dass Paul Pogba dazu auserkoren ist, der nächste Retter Frankreichs zu sein und aber dann auch wieder, nimmt er den Mund zu voll und hat er doch nicht gezeigt. So, jetzt ein paar Jahre später müssen wir sagen, also doch, er kann's und er ist es und absolut großartiger Spieler. Ja klar, da gebe ich dir schon recht, das sind typische Sportdiskussionen, die sich entwickeln und ja, du kannst einen gewissen Diskriminierungsaspekt in Frankreich auch nie komplett rausrechnen, vermutlich.
Ja, so wie es in Deutschland ja ehrlicherweise auch ist. Also ich will jetzt gar nicht so tun, als ob da, also ich will nicht mit dem Finger auf eine Nation zeigen. Der Aspekt war mir nur wichtig. Ich möchte eine Leseempfehlung an dieser Stelle aussprechen, nämlich Frédéric Vanin hat das kleine Büchlein Zidane schweigt geschrieben über die französische Nationalmannschaft. Das Scheitern des Nationalismus in Frankreich und den Aufstieg des Front National gibt es für 3 €. Also es gibt keinen Grund, sich das nicht zu kaufen. Frédéric hatte auch selber früher mal einen Fußball-Podcast zum blonden Engel hieß der, die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich noch daran erinnern. Ich werde es in die Shownotes packen. Ich habe dieses Buch damals sehr gerne gelesen, nicht nur weil es gut geschrieben ist, sondern weil es eben mal eben hinter die Fassade des Fußballs guckt und habe da viel gelernt und daran musste ich jetzt denken, deswegen wollte ich es an der Stelle empfehlen.
Und ich möchte gerne auch noch mal kurz sagen, weil ähnlich wie vorhin, als wir selber Spanien geredet haben, natürlich dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr auf Frankreich schaue, ist die Schweiz vergleichsweise kurz gekommen. Also, großartiges Spiel.
Toll.
Zuber hat ein tolles Spiel gemacht, Seferovic. Ich kann nur meinen Hut ziehen. Das,
Und Xhaka fand ich unglaublich. 102 Ballkontakte, 92-prozentige Passquote, 22 wäre nicht ganz so gut, gibt den Assist zum wichtigen 3:3 und das war wirklich so ein Laserpass. Also wirklich dieser Pass war so wunderschön. Der war so schön wie die Ballmitnahme von Benzema. Also das war ja das Tolle an diesem Spiel. Wir haben da nicht irgendwie reingewirkte Tore irgendwie nach Abpraller gesehen, sondern jedes Tor für sich war einfach schön und das war... Es war ein perfekter EM-Tag, natürlich nicht aus Sicht der Franzosen, ist mir völlig klar. Es muss aber immer Verlierer geben in der K.O.-Runde. Aber es war so toll, einfach nur diesen vier Mannschaften an diesem Tag zuzugucken und zu sehen, wie jede davon sagt, ja, Fußball haben wir jetzt Bock drauf, das machen wir. Und wir machen zwar Fehler, aber wir haben auch durchaus den Willen und die Kraft und das technische Vermögen, nach Fehlern wieder zurückzukommen. Und ach Gott, wenn Fußball immer so wäre... Oh, Leute, ey, dann könnte ich keine 9 Spiele gucken pro Bundesligaspieltag, weil es mich emotional überfordern würde. Also ich habe erstmal Augsburg gegen Wolfsburg geguckt, um wieder runterzukommen danach. Okay, ihr zwei, ich danke euch sehr. Wir könnten noch ewig weiterreden, aber irgendwann muss ja auch diese Sendung zu einem Abschluss kommen. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch zu dieser ausführlichen Besprechung. Zum einen Nils Kern, @nilskern17 auf Twitter und den Tiki-Taka-Podcast möchte ich an der Stelle deutlich empfehlen. Danke dir, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk und wir hören uns ja vielleicht auch noch mal kurz, das müssen wir mal sehen. Und danke und adieu an David Frogier de Paul Leroy. Es ist sehr schade, David. Wir beide hatten, glaube ich, den Plan, dass wir uns noch häufiger hören bei diesem EM-Turnier. Aber ich war froh, dass wir jetzt dich als Experten hier hatten, der uns auch eben die geschichtlichen, die historischen Zusammenhänge dieser Europameisterschaft erklären konnte. Danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Danke an dich. Hat großen Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. @ngungongvn auf Twitter wird wie immer in den Shownotes verlinkt. Sie dann schweigt von Frédéric Vallin ist das Buch, das ich angesprochen habe, ist auch nicht besonders dick. Das kann man sehr schnell mal weglesen. Und dann danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr werdet noch 2 Sendungen heute vom Rasenfunk bekommen, beziehungsweise in der Nacht auf Mittwoch zum Deutschlandspiel und dann natürlich auch morgen wieder einen neuen Kurzpass und wichtig zu sagen bleibt, der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über euch da draußen. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und bitte tut es. Vielen herzlichen Dank. Bis bald im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.